Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Tag 1 bei The Open 2019 liegt hinter uns. Wir müssen bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de aber auf jeden Fall nochmal drüber reden, denn es gab ja einiges zu berichten. JB Holmes, der ganz vorne liegt mit minus 5, Rory McIlroy, der ziemlich weit unten liegt, und auch Tiger Woods, der ist nicht wirklich toll aus den Blöcken geschafft hat gestern am ersten Tag. Und wir haben auch einen Deutschen natürlich mit dabei, Matthias Schmidt, über den haben wir ja schon in der Vorberichterstattung gelesen, und der war sogar besser als McIlroy und Woods, aber auch jetzt nicht überragend, aber für einen deutschen Amateur immerhin schon mal ganz interessant, dann eben vor diesen zwei Koryphäen zu liegen. Wir blicken mal auf diesen ersten Tag zurück, der uns, wie gesagt, JB Holmes am oberen Ende des Leaderboards präsentiert bei minus 5, vor Shane Lowry, der liegt bei minus 4, und dahinter, da liegen dann geballt auf dem geteilten dritten Platz einige der großen Favoriten. Brooks Koepka hat sich da eingruppiert, genauso wie Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton vielleicht auch mit Außenseiterchancen, Sergio Garcia ist mit dabei, John Rahm ebenfalls und Tony Finau und Altmeister Lee Westwood. Und dazu kommen noch ein paar weitere, und bei mir, da gesellt sich dann noch unsere Expertin dazu, natürlich Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Lass uns auf diese erste Runde zurückblicken. Vielleicht erstmal den Führenden natürlich würdigen, denn JB Holmes, dass der mal wieder oben steht, das ist schon relativ bemerkenswert. Im Februar hat er im Riviera Country Club ein Turnier gewonnen, danach eigentlich so gut wie gar nichts mehr getroffen. Ich glaube, 7 Cuts in Folge verpasst, jetzt letzte Woche dann nochmal wieder kurz vor den Open mal wieder ins Wochenende gekommen, aber eigentlich eine Seuchensaison.
Ja, das ist tatsächlich immer wieder überraschend, wie die Spieler so vor sich hin vegetieren in dem Fall, also weil JB Holmes natürlich ganz anderes Golf spielen kann, als er jetzt in der letzten Zeit gezeigt hat, und dann kommen die Open und du denkst, naja, dann kannst du da ja erst recht nicht funktionieren, so ungefähr, oder würdest es denken, wenn du überhaupt drüber nachgedacht hättest. Ich gebe offen zu, dass JB Holmes sowas von überhaupt nicht auf meiner Landkarte war für dieses Turnier, und und dann macht es irgendwie Klick und auf einmal geht's doch. Das haben wir immer wieder, das ist das Faszinierende an diesem Sport. Bei JB Holmes kommt es dahingehend nicht komplett überraschend, weil er tatsächlich während eines College-Trips schon mal auf dem Course war, also direkt in Royal Portrush. Und und er hat sich auch daran erinnert, wie die Caddies damals ihm immer die falschen Angaben vom Tee gegeben haben, also die falschen Ideen, / Linienführung vom Tee, weil sie noch nie jemanden gesehen hatten, der einfach so lang ist, also so weit schlägt, und dann natürlich du die ganze Strategie umswitchen musst. Insofern, da hat er gestern dann eine saubere Leistung gebracht und nach einem Eröffnungsbogey dann wirklich nur noch Birdies gespielt und diese Führungssicht dann auch erarbeitet, und das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend.
Er musste sich aber gut erinnern, das Ganze liegt ja immerhin schon so 15 Jahre her, 2004 oder 2005, er ist sich da selber gar nicht mehr so ganz sicher, wann dieser Trip mit College-Kollegen dann war, mit seinen Kollegen von der University of Kentucky, also war wahrscheinlich auch das ein oder andere alkoholhaltige englische Getränk noch mit dabei, aber er hat eben auch gespielt, und das
offensichtlich,
kann gar nicht sein, Universitäten, Alkohol, das kann nicht sein, und Sportler, ne, und Golfer, passt nicht zusammen.
Genau.
Auf jeden Fall kannte er den Royal Portrush.
Ist dann das nächste.
So ist es. Aber der Platz hat sich ja ein bisschen verändert seitdem, aber trotzdem, ein bisschen was kann man offensichtlich noch mitnehmen, und Shane Lowry ist ja auch einer, Lokalmatador sozusagen, der dann sicherlich auch die eine oder andere Platzkenntnis vorzuweisen hat, und das hat ihm auch geholfen für seinen zweiten Platz aktuell bei minus 4.
Mit Sicherheit, Shane Lowry ist jemand, der natürlich eher im Favoritenfeld war als JB Holmes aus meiner Sicht jetzt, und das auch tatsächlich gezeigt hat, warum das so ist. Er ist da als Ire unter besonderer Beobachtung und setzt sich selbst da sicher auch einem besonderen Druck aus. Das hat bei ihm trotzdem sehr gut funktioniert, bei einem anderen Herrn aus Nordirland eben gar nicht. Das werden wir gleich drauf kommen, leider. Und JB Holmes hat was sehr, sehr Wahres gesagt, und das ist die die Grundvoraussetzung für das komplette Open-Wochenende, was die jetzt spielen. You just have to accept the conditions over here and not get too greedy. In dem Moment, in dem du anfängst, mit irgendwas zu hadern auf diesem Platz, mit dem Wetter, mit dem Wind, mit Regen, mit Temperaturen, kannst du es einfach komplett bleiben lassen, weil dich das komplett aus dem Spiel nehmen wird, weil dich das zerstreuen wird, weil dich das von deinem Fokus wegbringt. Es hilft nichts, darüber nachzudenken, dass jetzt ein anderer Spieler möglicherweise zu einer anderen Tageszeit bessere Bedingungen hat oder auch der böse Winter hat es ausgerechnet mich erwischt. Das ist dann halt so. Also muss da wirklich einen gewissen Gleichmut hinsichtlich der Spielbedingungen an den Tag legen. Und die ändern sich so oft, dass sie unterm Strich dann doch wieder für alle gleich sind.
Jetzt
ein bisschen sehr überspitzt formuliert.
Wir haben gestern alles gesehen. Von Regen, von Nieselregen, von stärkerem Regen, von bewölkt bis sonnig, windig, weniger windig. Es war eigentlich alles dabei.
Ja, das ist so. Und das ist aber ganz streng genommen auch der Reiz. Gut, wenn du natürlich deine Brötchen mit so einem Turnier verdienst und ja, und dann natürlich geht es auch nicht nur um Brötchen, sondern um viel Ruhm und Ehre, dann ist es natürlich ärgerlicher, als wenn du als Amateur da unterwegs bist. Es ist nämlich unglaublich reizvoll, da tatsächlich diese verschiedenen Witterungsbedingungen. Aber auch da musst du dich halt drauf einlassen. Wenn du ein Golfer bist, der jeden Tropfen Regen vermeidet, dann lass es mit diesem Irland wahrscheinlich eher lieber. Und insofern hat sich JB Holmes da richtig eingestellt. Jane Lowry brauchst dich nicht einzustellen, der kennt das schon. Und das ist so ein bisschen der Schlüssel zum Glück. Es war also für mich total crazy zu beobachten, wie die Spieler raus sind. Tiger Woods zum Beispiel in kompletter Regenmontur und eben durchaus dicht beschichtet, also beschichtet und beschichtet hinsichtlich der vielen Schichten Kleidung, die er getragen hat. Tony Finau war unterwegs mit einem relativ scheußlich gemusterten, meine Meinung, aber sehr sommerlichen Kurzarm-Polo-Hemd, was so ein bisschen Frische reingebracht hat in das Outfit, wo ich mir nur gedacht habe, der muss doch frieren irgendwie. Also bei ihm im Flight hatten alle lange Ärmel und zum Teil Doppelschichten an. Also insofern reagieren die Spieler da auch ganz unterschiedlich, beziehungsweise Tony Finau ist da extrem hart im Nehmen, was Temperaturen angeht, so wie ich das in letzter Zeit immer wieder beobachtet habe.
Ist auf jeden Fall bogeyfrei geblieben gestern Tony Finau, genauso wie Kiradech Afibanrath, der ebenfalls auf dem geteilten dritten Platz liegt, und auch Tommy Fleetwood, auch der ohne Bogey gestern durch den Tag gekommen, ebenfalls nach 3 Birdies mit minus 3 auf dem geteilten dritten Platz. Da liegt dann auch Sergio Garcia, ich hatte es gesagt, und Brooks Koepka, der ohne Training dann auch mal wieder eine minus 3 spielt. Nur das Bogey an der 17 wird ihn sicherlich ein bisschen ärgern.
Ganz ehrlich, dieses Bogey an der 17 hat mich eigentlich eher froh gemacht. Und zwar jetzt überhaupt nicht, weil ich Brooks Koepka irgendwas missgönnen würde, sondern weil es sonst wieder zu sehr der ganz blanke Run for Majors gewesen wäre bei Brooks Koepka, und dass er dann noch einen Ticken eingebremst wurde, ist vielleicht für den ersten Tag gar nicht schlecht. Das muss ja in den nächsten Tagen auch nicht nochmal passieren. Er hatte bis dahin wirklich sehr, sehr gut gespielt, und das Bogey an der 17 mag ihn ärgern, aber ganz ehrlich, ob es Brooks Koepka nach dem ersten Tag bei minus 3 oder minus 5 liegt, das ist relativ wurscht. Daran hängt sich nicht sein Gesamtergebnis auf. Was auf jeden Fall klar ist, ist, man hat ja vorher überlegt, ist er da für den Platz geeignet, in Anführungszeichen, also wird sein Spiel da gut passen und wird er seiner Major-Favoritenrolle gerecht, und das könnte man mit einem einfachen Ja beantworten.
Kann man sagen, genauso wie John Rahm, auch wenn der gestern ja so einen gemischten Tag hatte. Die Front 9 war gut mit 5 Birdies, und dann kamen die Bogies auf der Back 9. 3 nämlich bei nur einem Birdie, da hat er sich ein bisschen was kaputt gemacht, aber trotzdem, er ist in Contention, John Rahm auf Linkskursen und in Irland, auch wenn es in Nordirland jetzt ist, nie zu unterschätzen.
Ja, auf jeden Fall. Und auch bei ihm, natürlich sind die 2 Bogies ärgerlich, und natürlich hätte er wo ganz anders rauskommen können als auf dieser minus 3, also immer noch auf Loch 12, wo er das Back-to-Back-Birdie zu seinem ersten Bogey gemacht hat. Ist es ja, war er immer noch minus 5 und ganz vorne mit dabei. Und letztendlich ist es wirklich ärgerlich, dass es dann hinten raus noch so ein bisschen bewegt wurde. Man hat es ja auch tatsächlich nicht in der Übertragung gesehen, weil John Rahm ganz, ganz, ganz spät dran war. Und also ich war zumindest nicht mehr am Bildschirm. Ich meine, die Übertragung hat das letzte Bogey zumindest nicht mehr erfasst.
Nee, wurde ausgeblendet, bevor der überhaupt in die Richtung kam.
Nee, eben so habe ich das auch in Erinnerung. Und insofern wissen wir jetzt nicht, was da genau war. Aber das ist halt, meine Güte, Bogies passieren auf diesem Platz, außer du hast eine bogeyfreie Runde, wie so ein paar andere Kollegen. Aber John Rahm ist für mich einer der Favoriten, trotzdem Top-Favoriten, um es ganz klar zu sagen. weil er diese Irland-Liebe hat. Also du kannst es natürlich, ich meine, ich mag Irland auch gern und gewinne trotzdem keine Open, aber er hat schon auch ein Spiel, was diesem Platz entgegenkommt und kann den bezwingen. Mhm. Und ich glaube, er hat inzwischen auch das richtige Mindset dafür, da eventuell dann eben auch mal zwei Bogies wegzustecken. Das schmeckt ihm nie, das ist klar, das schmeckt keinem. Aber also bei John Rahm könnte ich mir vorstellen, dass ihn das nicht allzu sehr beeinträchtigt.
Gehe ich auch von aus. Mal gucken, was er dann heute am zweiten Tag macht. Da muss er ja ein bisschen früher dann auf jeden Fall raus als gestern. Eddie Pepperell, über den können wir noch kurz sprechen. Geteilter 20. mit einer minus 1. Der hat wieder mal für einen guten Spruch gesorgt. Er hat nämlich gesagt, angesprochen auf das wenige Training, was Brooks Koepka offensichtlich braucht, hat Eddie Pepperell gesagt, ich bin eigentlich wie Brooks beim Training. Trainiere auch nicht so viel. Problem ist nur, er gewinnt die Majors, ich verpasse die Cuts. Jetzt hat er eine minus 1 gespielt, ist offensichtlich erstmal im Cut drin. Also ausruhen soll er sich zwar nicht, aber Eddie Pepperell, immer einen guten Spruch dabei.
Ja, Eddie Pepperell ist klasse, definitiv. Und fällt mir gerade ein, Entschuldigung, muss ich kurz noch einhaken, mal wieder mit meinen Randgeschichten, aber wir hatten ja über diese legendäre 14 Club Challenge gesprochen, die Eddie Pepperell mit Ryan Fox zusammen gemacht hat und die ja, ich weiß schon gar nicht mehr, 5-4 oder 6-5 oder keine Ahnung, 10-9, na gut, das ist ein bisschen unwahrscheinlich bei 14 Schlägern, ausging. Also ein riesen tolles, hohes Ergebnis. Und dasselbe haben tatsächlich jetzt Ricky Fowler gemacht, zusammen mit Robert McIntyre, dem schottischen jungen Frischling auf der Tour. Und die beiden hatten, das ist wieder das, was ich damals auch gesagt hatte, du brauchst natürlich auch so ein bisschen den Platz, auf dem du das machen musst, um das noch in Rechnung zu ziehen. Aber die beiden hatten schon alle Top-Schläger, die du nehmen würdest für das Paar 3, auf dem sie gespielt haben, nämlich 7er Eisen, 9er Eisen, 8er Eisen schon verbraucht und waren noch mit keinem einzigen Ball auf dem Grün. Haben dann nach 6 oder 7 verbrauchten Schlägern und immer noch 0-0 haben sie dann ein 1-1 hingekriegt. Und ich glaube, mit dem Putter hat es dann Ricky Fowler geschafft oder irgendwie so, das weiß ich schon gar nicht mehr, weil das so dermaßen krass war, wie groß die Schwierigkeiten waren, da auf dem Grün den Ball zum Stoppen zu bekommen. Mhm. Und das ist halt dann nun mal ein Unterschied, ob du das auf Royal Portrush machst oder ob du diese Challenge natürlich auf einem anderen Platz machst, wo du ein bisschen bessere Bedingungen hattest. Also das Loch, was Eddie Pepperell zu spielen hatte mit Ryan Fox zusammen, war definitiv rezeptiver und einfacher zu treffen. Aber Ricky Fowler war ziemlich, dann doch ziemlich baff, dass da irgendwie gar nichts ging. Hat auch nur gesagt, hey, wir haben jetzt irgendwie noch gar keinen Ball auf dem Grün, oder wie sieht das aus? Und insofern, das kann man sich immer wieder gerne anschauen, weil es ist interessant, wie die Bälle dann shapen und was die machen, um mit den hirnrissigsten Schlägern auf diese Distanz zu kommen, mit Putter und mit Driver auf ein paar 3. Aber da war also das Ergebnis deutlich niedriger mit einer 2-1 und Ricky Fowler hat das dann schön abgeschlossen und hat gesagt, das ist eher so ein Ergebnis wie beim Fußball.
So ähnlich.
Also süß, kann man sich angucken.
Auf jeden Fall, sollte man definitiv tun, auf der Website oder im Twitter-Account der European Tour kann man das Ganze finden. Und wir finden, wenn wir nach den großen Namen suchen, die am unteren Ende des Leaderboards sind, über die sprechen wir natürlich auch noch hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de nach einer kurzen Pause.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Der MLS-Podcast. Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer.
Wie er von Chicago Fire wegkam, war nicht schön, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in dieses Team gesteckt hatte.
Sie informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs. Der MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Die großen Namen sind jetzt noch Thema auf der ersten Runde der Open Championship 2019. Tiger Woods, Rory McIlroy, über die müssen wir sprechen, auch über den Titelverteidiger Francesco Molinari, der liegt nämlich nach der ersten Runde nicht unbedingt auf Kurs Titelverteidigung, sondern nur bei plus 3. Der hatte keinen guten Tag erwischt. Den schwärzesten Tag von allen genannten Desiree hatte aber Rory McIlroy. Das ging schon bescheiden los und es ging nicht viel besser.
Ja, Katastrophe. Katastrophe. Also das ist... Ja, schlimmer konnte es irgendwie nicht kommen, auch so ein bisschen global gesehen fürs Turnier nicht kommen, weil du hast Rory McIlroy am ersten Tee, die Leute sind abgegangen wie Schmitz Katze auf gut Deutsch, völlig verständlich natürlich. Du hast die ganze Vorgeschichte mit seiner 61, dann 2005, bla bla bla. Er hat Bock, es ist die Open, ein Major-Sieg bei ihm wäre mal wieder fällig und so weiter und so weiter. Und dann macht er seinen ersten Abschlag. Und ja, das ist also die Menge, das Cheering Up, er stirbt einfach buchstäblich, weil er den Abschlag links ins Aus haut. Und das, was dann folgte, war halt insgesamt, also das Loch eine Katastrophe, es war ein Quadruple Bogey dann zur Eröffnung, einfach mal flockig eine 8 und er hat dann auch im weiteren Fortgang der Runde nicht brilliert, um das ganz vorsichtig auszudrücken. Also es war, das danach war auch, da ist ja dann auch alles dahin irgendwie. Das ist ein großer Anlass für Diskussionen geworden letztendlich, weil es tatsächlich so ist, Rory hat hinterher gesagt, er hat in der Practice Round hat er den Ball am ersten Loch rechts rausgehauen und das mag wohl noch in seinem Kopf gewesen sein. Deswegen hat er dann eher wahrscheinlich nach links verzogen. Das ist ja bei uns Amateuren, kann man immer noch so ein bisschen das Beispiel der Basis einstreuen, ja ein bisschen so dasselbe. Du hast irgendwie gerade mal wieder einen Ball nach da verzogen, dann spielst du ihn dann doch eher nach da. Und dann, ja, insofern ist es das grundsätzlich verständlich. Übrigens, ganz fantastisches Zwischeneinsprengsel. Paul Casey hat nicht gewusst, dass an Loch 1 sehr, sehr eng links und rechts Auspfosten sind. Das finde ich mega. Der hat die erste Runde gespielt, ohne das zu merken, hat gesagt, ah, danke für die Information. Da könnte ich jetzt mal wieder eine Frage stellen, inwieweit man sich auf den Kurs vorbereitet hat. Das erschließt sich mir nicht, warum man das nicht weiß.
Geht's und raus, spielt's Golf, wie der Kaiser.
Ja, also, ja, egal. Es hat sich dann eine Diskussion entzündet an diesem Aus, an Loch 1, also nicht an dem rechten Aus vielleicht, aber an dem linken Aus. Alan Shipnuck zum Beispiel von Golf.com hat dann sofort gesagt, wie kann das sein, dass die das dahin machen? Du bist ja schon, da ist ja noch Land, also da ist tatsächlich, da wäre noch Land, da sind noch Zuschauer gestanden und also dass der Ball da im Aus ist, wirkt auf den ersten Blick so ein bisschen fraglich, warum, und ist aber relativ einfach zu erklären, weil früher, und zwar wirklich früher, auch vor den ersten Open in Portrush, das tatsächlich wirklich aus sein musste, weil das ein kleiner Teil, so ein Einsprengsel, so wie so ein Dreieck war, der nicht zum Platz gehörte. Also der wirklich fremdes Terrain war. Und kurz zusammengefasst, ich versuch's, hat man seither, also seit den 50er Jahren, das so gelassen. Und speziell im Zuge der Modernisierung des Platzes jetzt mit den neuen, also zwei neu gestalteten Löchern, das erst recht auch so gelassen, weil man praktisch versucht, so nah wie möglich an dem Platzdesign zu bleiben, wie es früher war sozusagen, also aus einer traditionellen Sicht heraus, und hat dann dieses Aus an der Eins nicht weggemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Iren das jetzt wegmachen, weil es Rory McIlroy getroffen hat, aber also kleiner Scherz natürlich nicht, aber das ist also ein Festhalten an alten Platzstrukturen und ich... Ganz ehrlich, ich find's, also Rory McIlroy hat gesagt, ja, Mai ist halt so, und viele andere Spieler haben auch gesagt, ja, Mai ist halt so. Du musst da ja nicht liegen. Also, ich meine, natürlich ist es schwierig, natürlich ist es der Eröffnungsshot und natürlich kannst du sagen, ja, das ist jetzt so ein Eröffnungsloch, was irgendwie dann gleich so ein bisschen die Laune verdirbt. Aber jetzt, ich meine, es ist ein Sport und wenn das immer schon so war, dann, also ich bin da eher auf der harten Linie und sag, die sollen das so lassen, meine Güte, da muss man in der Lage sein, aufs Fairway zu kommen. Das ist halt einfach ein Katastrophenverlauf für Rory und das tut mir wahnsinnig leid. Ich hätte ihm diesen Pott wirklich gerne gegönnt, aber... Es ist es halt so, oder wie siehst du das?
Ja, ich sehe es genauso. Ich meine, das ist der Platz, so wird gespielt, fertig, aus. Wenn man es dann nicht hinkriegt, dann kriegt man es nicht hin. Und da hat man auch diverse Kannen oder Pokale einfach nicht verdient. Ist es. so muss er damit durch und ich glaube, er wird es am Ende dann auch wirklich so sehen und auch akzeptieren. Hat ja auch gesagt, ich werde jetzt den Abend mit meiner Familie verbringen. Ich hoffe, sie mögen mich noch, obwohl ich heute so versagt habe, aber ich denke, da wird keine Gefahr dann sein. Mögen wir Tiger Woods noch nach der ersten Runde plus 7? Bisschen besser als McIlroy?
Ja, wir mögen ihn noch, aber ich mag nicht, wie sich das so angeschaut hat. Und da bin ich nicht alleine mit. Das sieht nicht gut aus. Und zwar, also ich bin jetzt wieder bei dem, was mich immer schon skeptisch gemacht hat und was ich jetzt so ein bisschen verdrängt habe seit seinem Wahnsinnssieg beim Masters. Aber Tiger Woods spielt nicht schmerzfrei. Der hat schon am ersten Abschlag oder am ersten Loch das Gesicht so ein bisschen verzogen und auch noch weitere Male auf der Runde. Und das ist einfach, also kurz zusammengefasst hat er ja natürlich sowieso, also man weiß ja, sein Körper gibt jetzt nicht mehr irgendwie unendlich viel Menge an Golf her. Und er sagt ja auch, ich habe nur so und so viele Schwünge jetzt im Petto die muss ich dosieren, deswegen kann ich auch nicht so viel trainieren. Und das ist ja alles gut und schön, aber du merkst halt, dass er die Bälle nicht so shapen kann, wie er das möchte. Und vor allen Dingen, dass er halt, also er wirkt halt, also er ist nicht annähernd schmerzfrei. Er sagt selbst, I'm sore. Es tut alles weh und dann so ein Platz noch dazu. Ich meine, ich habe dann, wenn er dann da im Rough landet und dann den Ball da irgendwie raushacken muss, das tut mir buchstäblich weh, weil ich, also bei so manch anderem Jungspund, der trümmert da dann drauf, kriegt den wahrscheinlich auch nicht raus, aber da ist dann scheinbar erstmal nichts kaputt. Und bei Tiger weißt du genau, wenn der so einen Schlag machen muss, besteht sofort wieder die Gefahr, dass er sich nochmal irgendwas verzieht. Also das System Tiger ist sehr fragil, einfach jetzt von der Gesundheit her. Und ich glaube, er ist da auch jetzt echt sehr, sehr gedämpft aus dieser Runde rausgegangen. Und diese +7, ich meine, das Ergebnis ist irrelevant. Er kann da nicht mehr um die Führung mitspielen, das kann ich mir nicht vorstellen. Und das könnte ich mir nur eher bei Rory vorstellen, der in der Lage ist, am zweiten Tag eine -8 zu spielen, jetzt mal ganz blöd formuliert, weißt du, und sich am Wochenende noch durch irgendeine irrsinnige Art und Weise nach vorne zu kämpfen, weil er einfach einen fitten Körper hat. Mhm. Aber mit den Spielvoraussetzungen von Tiger Woods, also ich finde es sehr, wie soll ich sagen, nicht beängstigend, beunruhigend ist das Wort. Dankeschön. Mhm.
Na, mal gucken, was dann an den Tagen noch passiert. Auf jeden Fall hat weder er noch Rory so ein grausames Ergebnis auf der Scorekarte wie David Duval. Der hat eine +20 am Ende insgesamt, ist der Letzte im Feld und hat vor allen Dingen an der 7 ja komplett sich nicht auf der Bahn befunden. Eine 14 gespielt.
Ja, ja. An einem paar 5, ja. Nicht an einem paar 3.
Nein, an ein paar 5, also reicht ja schon.
Nein, also es ist ja, also das ist Katastrophe. Also weil er hat angefangen mit 2 Birdies, Loch 1, Loch 2, liegt auf -2. Und dann kommt ja schon Loch 5 mit einem Quadruple Bogey auf einem paar 4, also eine 8. Loch 6 mit einem Bogey auf einem paar 3. Da ist er dann schon auf +3, also hat sich um 5 Schläge verschlechtert. Und dann kam die 7 und das war zuerst eine 13 nur. Und ist dann nochmal runterkorrigiert worden durch die Regelhüter. Da ging es dann um Strafschläge. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wie jetzt da die einzelnen Schläge an dem Loch waren. Mhm. Fakt ist, dass er also sich innerhalb eines Loches von einem Spielstand von +3 auf +12 da verändert hat. Wie gesagt, auf der Runde dann noch korrigiert worden, war ursprünglich nur +11, aber das war dann gerade auch schon wurscht irgendwie und das ist halt dann super bitter anzugucken. Er hat dann an der 9 noch ein Bogey gespielt auf +13, dann Bogey 10, 11, dann kurze Verschnaufpause über 3 Löcher hinweg, dann Bogey 15, 16 und dann zum Abschluss, wo du eh schon auf +17 liegst, machst du noch einen Triple Bogey an der 18 und auf +20. Mhm. David Duval, ehrlich gesagt, dem hat es da auch richtig gereicht. Also, dass er natürlich jetzt nicht zwingend im Verdacht war, dieses Turnier zu gewinnen, ganz vorsichtig formuliert, ist die eine Sache. Aber also so ein Ergebnis wünscht er auch keinem, schon gar keinem arrivierten Golfer, der schon diverse Male gezeigt hat, dass er das natürlich ganz anders konnte in früheren Jahren. Und ist immer wieder bemerkenswert, wie das dazu kommt. Aber ganz ehrlich, wenn du auf diesem Platz natürlich da anfängst, irgendwie in Bedrängnis zu kommen, wenn dann Rory McIlroy aus dieser 1 schon eine 8 macht, dann ist diese 13 auf einem Par 5 von David Duval schon gar nicht mehr so abartig, wie sie auf den ersten Blick aussieht.
Und es war sogar eine 14. Du machst ihn besser, als er war.
Das siehst du, ich bin immer noch beim Ausgangsergebnis.
Alles gut, alles gut. Aber er war
es
am Ende.
Eine 13 erst.
Er war am Ende auch zu Tränen in Tränen aufgelöst. Das kann man auch irgendwo verstehen. Das ist man dann auch auf seinem Niveau, was er früher auf jeden Fall hatte, einfach nicht gewohnt. Wir werden natürlich die zweite Runde dann auch verfolgen. Den Rest des Turniers für euch genau hinschauen, was dann auch Matthias Schmidt macht, der Deutsche im Feld, plus 5 nach der ersten Runde. Hinten raus wurde es dann ein bisschen schlechter bei ihm, nachdem er sich even par über die Frontline bewegt hatte. Mal gucken, was er dann heute am zweiten Tag mit ein bisschen mehr Platzkenntnis dann hinkriegt und ob es vielleicht doch noch zum Cut reicht. Am Montag werdet ihr es bei uns erfahren, bei nurgolf hier auf meinsportpodcast.de. Bleibt uns gewogen, hört rein. Vielen Dank, Desiree.
Sehr gerne.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.